Ja, Werner, ich freue mich, dass wir uns heute beide zusammenfinden. Wir waren letztes Jahr gemeinsam in Hiroshima, in Japan.
Genau.
Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns das erste Mal getroffen hatten, noch davor, ungefähr schon Monate davor, und wie du schon da ganz aufgeregt warst, dass wir nach Japan fahren. Und das war vielleicht von der Jahreszeit her auch so, ungefähr im Sommer.
Das kann schon sein. Ja, wir hatten uns ja ein paar Monate vorher schon darüber unterhalten, dahin zu fahren. Und ich war so ein bisschen skeptisch zuerst, weil die Reise kostet ja auch was. Aber ich wollte unbedingt dahin.
Und dieses, du wolltest unbedingt dahin. Was war so dieses unbedingt?
Ist schwer zu sagen, ich war nie in Japan. Ich habe mich auch nicht wahnsinnig mit Japan auseinandergesetzt. Aber ich bin halt schon geschichtsinteressiert. Wollte da schon mal wissen, was ist da los? Was war da los in dieser Stadt, die ja die erste Atombombe der Menschheit erdulden musste? Weißt du, es gibt im Geschichtsunterricht halt leider diese Tendenz, alles aus europäisch-amerikanischer Sicht zu sehen. Und ich erinnere mich, also erstens mal, der Zweite Weltkrieg war ja ein kleiner Teil des Geschichtsunterrichts. Wir haben uns jahrelang über die Eidgenossen und die Römer unterhalten. Und ich habe mich aufgeregt darüber, weil das Interessante war, das 19. und 20. Jahrhundert, der Zweite Weltkrieg, ja, natürlich haben wir den auch behandelt in der Schule, aber eben, ich habe mich dann gefragt, ja, was war denn auf der anderen Seite? Man hört immer bloß unsere Sicht der Dinge. Und das war so schön, jetzt mal einfach auch die Gelegenheit zu haben, quasi die Perspektive zu wechseln, weißt du, und das von einer anderen Seite zu betrachten.
Von der Perspektive her, ein großer Teil deines Berufslebens ist die Fotografie. Du
Ja,
bist
genau.
Fotograf. Und jetzt habe ich gerade gedacht, als Fotograf nimmt man ja auch verschiedene Perspektiven manchmal ein.
Genau, das ist das A und O eigentlich unseres Berufes, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ich denke, dass ich ein bisschen was von meinem Papa mitgekriegt habe. Der war Amateurfotograf. Und der hat mir halt dann jeweils so die billigste Kamera überlassen und hat mich damit ein bisschen beschäftigt und von Kindesbeinen an schon fotografiert. Ich war immer fasziniert auch von Bildern. Ich hatte als Junge so irgend so ein Buch. Jemand hat da Zeitungsseiten gesammelt und da reingetan. Und ich konnte mich da stundenlang mit beschäftigen, diese Bilder anzuschauen. Bevor ich lesen konnte, habe ich Bilder angeschaut und habe mich gefragt, was ist das? Wo ist das? Was ist da passiert? Weißt du, so dieses visuelle Gedächtnis irgendwie, ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, was mein Vater gemacht hat in seiner Freizeit und was ich halt mitgekriegt habe danach.
Wenn man jetzt wieder nach Hiroshima geht, wir kennen ja alle diese Atombombe, diesen Pilz. Und das ist auch, glaube ich, wie so ein visuelles Gedächtnis. Dann kann ja manchmal so ein Bild auch eine Faszination ausrufen, ne?
Es hat mal jemand gesagt, auch das Böse kann schön sein oder schön wirken. Weißt du, es klingt jetzt komisch, aber auch etwas Schreckliches kann ein Bild erzeugen, ob man das jetzt mag oder nicht, das einem einfach bleibt, ins Gedächtnis eingebrannt. Man macht einfach auch als Fotograf dann halt dieses Bild, weil man das einfach. Man muss das fast machen, weißt du? Man läuft an eine Situation ran, sieht etwas und reagiert, macht halt dann das Bild. Ob das dann jetzt böse oder gut ist, ist im Moment dann nicht relevant. Aber es ist schon interessant, dass dieser Atompilz, so schrecklich die ganze Sache ist, es hat auch eine visuelle Attraktivität irgendwie so gesprochen, ja.
Als die Idee kam oder die Frage Japan, da ging deine Erinnerung ja ganz weit zurück, ja?
Ich erinnere mich auch als Junge, ich war jetzt nicht so sportbegeistert, so Fußballspielen und so, es war nicht so meins. Aber wir waren knappe 5 Minuten vom Bahnhof entfernt. Und da konnte ich stundenlang zuschauen, das war ein riesen Rangierbahnhof da in Muttenz. Und da kam auch immer abends um 7 kam der Trans-Europ-Express aus Rotterdam angerauscht. Und das war dann immer so mein, wo kommt ihr her, wo geht da hin, ich möchte da mal mitfahren, weißt du.
Wir waren dann da auch an dem Bahnsteig, wo der Shinkansen kam, wo du sehr aufgeregt warst, nun endlich den Shinkansen zu sehen. Das war ja auch so ein Traum. Also das ging alles auch so auf und auch wirklich gut in Erfüllung. Den Shinkansen sehen, das ist die eine Seite in dir, aber genau die Seite auch, ich will eigentlich auch wissen und ich will die Menschen sprechen. Wie bist du rangegangen, für dich zu überlegen, wen möchtest du gerne interviewen in Japan?
Für mich war es so der Wunsch, natürlich Überlebende zu treffen. und ihnen zuzuhören. Hibakusha nennen sie sich ja selbst. Weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass ihre Geschichte einfach weitergeht. Das Drama unserer Zeit ist halt, die Erinnerungen verblassen, die Leute sterben weg. Und es muss aber unbedingt das Wissen, die Erfahrung muss erhalten bleiben, weil wir dürfen das nicht nochmal tun. Das darf nicht nochmal passieren. Und ich habe dann halt gesucht nach Möglichkeiten, wie kann ich jemanden treffen. Und habe mich über das Museum da, über die Organisation Hiroshima einerseits erkundigt. Mein großes Glück war dann aber, und da hat es Klick gemacht, meine Tochter war 3 Monate in Los Angeles und hat dort studiert und hatte da 2 Freunde aus Japan. Und sie hat gesagt, Papa, ich rufe die an und frage die. Und der eine, der Ken Emori, der hat ein wahnsinniges Organisationstalent und der hat mir in einer kurzen Zeit 3 Leute organisiert, die einverstanden waren, mich zu treffen und dieses Interview zu führen. Und wir hatten dann noch weitere Interviews. Ich bin dann noch ins Tramdepot, das war dann mehr wieder meine Sache. Und ich habe eine Tageszeitung besucht, eine Redakteurin kurz interviewt. Und das waren alles Glücksfälle für mich, weißt du, es waren Glücksmomente, die Leute überhaupt treffen zu dürfen. Und ich wollte aber unbedingt ihre Geschichte auch bei uns weitererzählen, dass das bei uns auch mal gehört und gelesen wird.
Und du hast ja vorhin gerade diesen Vereinigung auch benannt.
Genauso, Hibakusha nennen sich die Überlebenden. Sind nicht Opfer, sondern Überlebende. Das ist ganz wichtig für sie. Und da gibt es diese Organisation Nihon Hidankyo. Das ist quasi eine NGO und das ist der Dachverband aller Überlebenden aus Hiroshima und Nagasaki, die sich da zusammengeschlossen haben und nicht einfach ihr Leid klagen wollen, sondern sie engagieren sich aktiv für eine atomwaffenfreie Welt. Und dafür haben sie dann ja auch letzten Dezember den Friedensnobelpreis erhalten. Das war ja auch höchste Zeit. Und auch kaum zum richtigen Moment, wenn man bedenkt, was gerade abläuft auf der Welt.
Also das war, glaube ich, für uns auch noch mal etwas ganz Besonderes, weil genau in der Zeit, wo wir da waren, kurz davor war die Bekanntgabe, dass diese Vereinigung den Friedensnobelpreis bekommt. Und er wurde genau ausgesucht, um an die aktuelle Situation zu erinnern oder auch aufmerksam zu machen, was es eigentlich heißt, wirklich mit so einer Atombombe in Berührung zu kommen. Und wir waren in dem Friedensmuseum in
Genau, ja.
Hiroshima. Dort wurde auch gezeigt, wie viele Atombomben es generell heutzutage auf der Welt gibt. Und wir haben gesehen, was eine noch der ersten, der kleineren Anführungsstrichen, in Hiroshima angerichtet hat. Also es ist ein sehr beeindruckendes Friedensmuseum, wo die Bedeutsamkeit auch noch mal so klar wurde. Das eine Interview, wo wir beide zusammen waren, das war von einer Japanerin, die heute sich eben in diesem Verein engagiert und auch genau in diesem Verein drin ist, der von der Organisation diesen Preis bekommen hat. Ne? Sie war da dabei.
Genau, das ist Sumiko Yamada, heißt sie. Sie ist 82 und sie wurde im Alter von 2 Jahren selbst verletzt bei dieser Explosion von der Druckwelle im Haus drin weggeschleudert und sie hatte Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Das sind Glassplitter und das war ein typisches Phänomen, dass Leute, die in der Nähe von Fenstern sich aufgehalten haben, die waren übersät mit Glassplittern. Andere sind durch die Hitze ums Leben gekommen, andere wurden von der Druckwelle weggeschleudert oder begraben unter Häusern, die eingestürzt sind. Das waren teils ganz schlimme Verletzungen, äußerliche. Und dann gab es natürlich diese ganz vielen inneren Verletzungen, die man eben nicht gesehen hat und die teils auch erst viel, viel später dann zum Tod von Leuten geführt haben.
Das war sehr beeindruckend. Ich erinnere mich noch gut an dieses Gespräch. Das war einmal sie war in dem Raum, eine kleine, ältere, dünne Person.
Sie hat eine wahnsinnige Energie ausgestrahlt. Das war wirklich sowas im Raum, das kann man nicht beschreiben.
Wir hatten eine Übersetzerin dabei. Sie hat vom Japanisch in Englisch übersetzt. Also dieses Interview fand in Englisch statt. Und es war auch noch der Spitaldirektor von Hiroshima von dem Spital dabei
Der Dr. Fujiwara.
und hat sie auch unterstützt, weil diese Frau war klinische Sozialarbeiterin später in diesem Spital und hat also genau diese Folgeschäden und Folgeerkrankungen von all denen, die dann in der Klinik viele Jahre später auch noch eingeliefert wurden, betreut.
Ich denke, das war auch zum Teil ihre Lebenserfahrung, weil sie hatte ihre Mutter sterben sehen, die hat noch ein paar Tage gelebt, aber hatte schwere Verbrennungen. Den Vater hat man nie gefunden. Und ihre ältere Schwester ist an Tuberkulose erkrankt und war jahrelang im Krankenhaus. Und sie war eigentlich vollweise, wurde von Familie zu Familie weitergereicht. Und irgendwann hat ihr Bruder gesagt, du könntest doch die Schule für Krankenschwestern besuchen. Das war, hat den Anstoß gegeben, dass sie sich da dann engagiert hat.
Und sie hat dann auch so Geschichten erzählt, wie sie, kann mich noch erinnern, eine junge Frau, eine Mutter mit Kindern auch betreut hat. Und die Frau war sehr schwer krank. Und wie sie ihr das auch nahe ging, so diese Menschen zu betreuen. Das ging ja auf der einen Seite nahe. Und ich habe dann sie auch gefragt, ja, wie, wo hat sie die Kraft hergenommen, ne, das zu betreuen und nach ihrer eigenen Erfahrung. Und dann hat sie so gesagt, dass das eigentlich genau diese Arbeit war, was ihr wiederum Kraft gegeben hat. Dass sie anderen helfen konnte oder für die anderen da war. Und sie war ihr Leben lang in diesem Spital. War ganz erfüllt, auch noch in der Zusammenarbeit mit dem Direktor von dieser Klinik, der ja da saß. Und der war auch sehr betroffen und hat das so ein bisschen auch erzählt, wie lange Zeit eigentlich sich auch keiner richtig eingesetzt hat für die, ne, für diese Bewegung.
Ja, man wusste halt einerseits gar nicht, was die Folgeschäden einer Atomexplosion sind. Und dann hat man Gesetze erlassen, um die Leute zu unterstützen. Am Anfang war das noch einfache Sachen, medizinische Untersuchung. Dann mit der Zeit gab es eine kleine Rente und die Rechte dieser Überlebenden wurden dann mit der Zeit ausgebaut. Aber egal wie viel man sie unterstützt, es kann natürlich nicht ungeschehen machen, was passiert ist. Aber was du gesagt hast, diese Kraft, die diese Frau ausgestrahlt hat, die habe ich eigentlich bei allen Leuten entdeckt. Ich hatte da im Park eine Begegnung, ich habe fotografiert und habe mich den älteren Herr angesprochen. Er muss auch ein Hibakusha gewesen sein, er hat es nicht gesagt, er hat mich nicht aufgeklärt. Ich habe ihn gefragt, er hat mich gefragt, was machst du da? Ich habe gesagt, ich fotografiere. Und er sagt, ja, schöne Kamera hast du. Und habe ich ihn gefragt, fotografierst du auch? Und er hat gesagt, nein, I tend to the roses every Tuesday. Ich gieße die Rosen immer am Dienstag. Ja, das war alles, was er mir verraten hat und seinen Namen gegeben auf einer Visitenkarte, das war alles. Aber ich habe drei weitere Herren getroffen, die aus ihrem Leben erzählt haben. Einer hat begonnen zu fotografieren, ein Mann hat Bilder gemalt mit Studenten und ein Mann hat Psychologie studiert später. Und ich denke, das war schon alles auch aufgrund der eigenen Geschichte, der eigenen Erlebnisse, dass sie irgendwie halt daraus dann doch am Ende Kraft geschöpft haben. Sie mussten ja etwas tun, sie mussten ja überleben. Und irgendwann hat das vielleicht auch einen Weg dann gefunden, in die kreative Ader geweckt dann bei einigen von ihnen. Mhm. Und andere haben sich dann eben sozial oder politisch engagiert.
Ich glaube auch, das sind diese Bedürfnisse, die man hat. Die einen gehen nach draußen und sagen, ich möchte darüber reden. Der Mann, den du angesprochen hast mit den Rosen, das war der Park vom Friedensmuseum,
ja, genau,
oder? Also auch da dieses, er gießt die Rosen im Friedensmuseum. Der eine macht das vielleicht so. Und ich sehe das auch so, dass, und da bist du ganz stark da drin, dass man das hört, ja, liest. Ich weiß, da gibt es noch einige Artikel von dir und du hast wunderbare Fotos gemacht. Da ist so ein gutes Material auch da, sage ich mal, für alle, die das interessiert. Und gerade in der heutigen Zeit. Und mich hat dieses Interview, als wir dort gesessen haben, auch wirklich sehr berührt.
Es gibt auch Videoclips von ihr auf YouTube. Und sie war wirklich sehr engagiert. Sie ist sogar in Nihon Hidankyo, hat sie ihre Funktion. Und sie leitet auch in Hiroshima eine kleine Gruppe von Überlebenden. Und erinnerst du dich, wie sie uns dann noch unbedingt ins Hotel fahren wollte, in
ja,
im Auto? Ich meine, stell dir mal vor, die Dame ist 82, fährt noch Auto. Ja, nach allem, was sie erlebt hat und war guter Laune und wollte unbedingt noch mit uns diese paar Minuten da verbringen. Und das ist einfach auch diese japanische Gastfreundschaft, denke ich, diese Freundlichkeit auch.
Ich habe noch ein schönes Foto, das muss ich mal raussuchen. Da umarmt sie Laura, eine von unserer Delegation. Und das ist ja auch besonders, ja, wenn man jetzt so die Begrüßung nimmt auf Japanisch.
Oh ja.
Da gibt es ein schönes Foto, wie sie Laura ganz spontan umarmt. Und schon aus dem Grund ist es wichtig, dass wir darüber reden und dass wir das teilen. Und ich finde das so schön bei dir, weil du das so in dir drin hast. Das ist so intrinsisch, ja.
Weißt du, das ist einfach das Schöne und ich bin überzeugt, alle Menschen haben das irgendwie in sich. Ich habe immer wieder diese Reaktion, wenn ich mit jemandem spreche über etwas, egal wo auf der Welt. Die Leute reagieren in aller Regel positiv darauf und sie freuen sich doch auch, dass ich mich für sie interessiere. Weißt du, also es ist schon so, es gibt dieses Sprichwort, wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück. Und ich denke einfach, die Leute spüren, dass man sich für sie interessiert, dass man sie gut behandelt und da kommt auch immer etwas zurück.
Ich denke, das war eine sehr lohnenswerte Reise, die wir da gemacht haben.
Absolut. Und es geht ja auch ein bisschen weiter. Also die Erinnerungen natürlich bleiben, mein Buch bleibt, meine Artikel hoffentlich, die noch veröffentlicht werden. Einige sind bereits veröffentlicht. Und ich habe auch so einen kleinen japanischen Laden entdeckt in der Nähe. Da gehe ich dann den Kaffee in Dosen kaufen, den es da überall gibt, im Automaten an den Bahnhöfen und in den Einkaufszentren. Und das bringt mich dann so für einen Moment, für ein paar Minuten wieder zurück nach Japan mit so einem Kaffee.
Und dann bleiben eben auch die Bilder der Erinnerung. Ja, ich denke, dass das ganz viel Sinn macht, dass wir darüber gesprochen haben.
Das ist die Hoffnung, dass ein paar Leute das hören und dass das vielleicht auch was auslöst.
Wissen ist Bildung, gerade Menschen, die uns immer noch heutzutage was erzählen können, dass man an denen nicht vorbeigeht. Bei allem Handy und was es alles gibt, wo man Informationen bekommen kann. Aber manchmal das Naheliegende zu nutzen, vielleicht mal jemanden zu fragen aus diesem Geschichtsbereich.
Ja, und ich meine, das beste Geschichtsbuch kann man zwar lesen, aber wenn man jemanden trifft, der selbst diese Erfahrung gemacht hat, der selbst dabei war, das hat eine ganz andere Dimension.
Ich danke dir für den Einblick so in dein Leben und dass du dein Leben teilst mit deinen Fähigkeiten und deinen Talenten, mit all den Menschen, mit denen du unterwegs bist. Du öffnest dich da auch und zeigst dich damit. Und vielen Dank.
Genau. Ich danke auch für dein Engagement.